RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Und wieder steht ein runder Gedenktag vor der Tür. 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges, in Europa, wohlgemerkt. 80 Jahre Befreiung von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Gedenktage gibt es viele. Was sagt uns dieses Datum in heutiger Zeit? Welche Herausforderungen an Rituale und persönliche Formen des Erinnerns gibt es? Welche Geschichte und welche Geschichten wollen wir uns transnational in Zukunft gegenseitig vergegenwärtigen? Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio, heute in Zusammenarbeit mit und aus der Europäischen Akademie Berlin in Grunewald. Bei mir sitzen Helene Kamerad, sie ist Professorin für Germanistik an der Universität Bordeaux-Montaigne und forscht am Centre Marc Bloch unter anderem über Staat, Recht und politischen Konflikt. Claudia Weber ist Lehrstuhlinhaberin Europäische Zeitgeschichte an der Viadrina-Universität Frankfurt-Oder. Von ihr erschien 2019 das Buch Der Pakt Stalin, Hitler und die Geschichte einer mörderischen Allianz. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin und Buchautorin, in Zagreb geboren, damals in der Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien. Adriana Alteras, die sich immer wieder mit der Frage beschäftigt, wie große Geschichten sich auch in Familiengeschichten sedimentieren können. Zuletzt bei ihrer Tante, besser allein als in schlechter Gesellschaft. Und schließlich Markus Meckel, Außenminister in der ersten frei gewählten DDR-Regierung, lange Jahre Mitglied des Bundestages, in diversen zivilgesellschaftlichen Initiativen aktiv, unter anderem als Co-Vorsitzender der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Ja, wieder ein Gedenktag und in Berlin dazu noch ein Feiertag, vermutlich der letzte, an dem noch Zeitzeugen anwesend sein können. Was ist das? Ein Pflichttermin oder doch Gelegenheit, etwas Neues in die Zukunft hinein zu entwickeln, in einer Zeit, in der man im Moment gar nicht so sehr an Kriegsenden denkt? Wie schauen Sie auf den 8. Mai 2025, Markus Meckel?
Also ich finde dieses Gedenken ausgesprochen spannend und wichtig, gerade in einer Situation, in der ein anderer Krieg tobt, wobei andere eigentlich im Plural, aber wenn es um diesen Krieg geht, denke ich besonders an den in der Ukraine. Und dass zwei Länder, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion sind, die wiederum damals eine der Alliierten war, die uns vom Nationalsozialismus befreit haben. Und wo man natürlich die Frage stellen muss, in welchem Verhältnis steht das zueinander? Und wenn man vergleicht die Zeit Krieg, Nachkrieg, vor dem Krieg, dann sehe ich die zentrale Frage in den Lehren, die aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen worden sind, mit Vereinten Nationen, Charta der Menschenrechte, der internationalen Weltordnung, die zwar nicht so richtig im Kalten Krieg umgesetzt werden konnte, aber die Hoffnung war nach 1990, dass wir es nun können. Und dies wird alles jetzt zerstört oder in Frage gestellt von Putin, von Moskau, erschreckenderweise auch von USA. Und damit sind wir mitten in zentralen Fragen, die ich für ausgesprochen wichtig und spannend halte und deren Zukunft offen ist.
Europäische Zeitgeschichte, das ist Claudia Weber ein vielstimmiger Chor, der allzu oft auch in nationalen Echoräumen verbleibt. Auch 2025 am 8. Mai?
Ich befürchte, zu großen Teilen ja. Also wir diskutieren, solange ich mich erinnern kann, solange ich in der Wissenschaft bin und mich mit Geschichtswissenschaften beschäftige, über die Frage, ob es eine gemeinsame europäische Erinnerung geben wird. Und in den vergangenen 30 Jahren haben wir für mich noch keine befriedigende Antwort gefunden. Also es ist immer wieder so. Man kann trefflich darüber diskutieren und ich glaube, dass dieser Jahrestag eine gute Gelegenheit wäre, darüber zu diskutieren, warum es uns nicht gelungen ist, zu einer europäischen Erinnerung zu kommen, bei denen wir aus verschiedenen Perspektiven die Widersprüche und Ambivalenzen dieser Geschichte diskutieren können, ohne dass wir uns immer wieder in nationale Konflikte verstricken. Das haben wir nicht geschafft in den vergangenen Jahrzehnten. Und es wäre spannend, darüber nachzudenken, aus welchen Gründen. Und es wäre ein guter Anlass, das zu diesem Jahrestag zu machen. Denn ich glaube, Sie haben gesagt, am Anfang ist es ein Pflichttermin oder ist es eher was Zukunftsweisendes? Und ich würde sagen, das kann kein Pflichttermin mehr sein. Und Herr Meckel hat darauf hingewiesen, wir befinden uns in einer ganz anderen Zeit. Eigentlich ist dieser Jahrestag eine ganz gute Gelegenheit, mehr draus zu machen als ein Pflichttermin, sondern ihn als wirklich auch erinnerungskulturelle Zäsur zu betrachten.
Wir werden über diese Frage, warum es bislang nicht gelungen ist, eine gemeinsame Gedenkkultur zu entwickeln, sicherlich noch ausführlicher sprechen. Wie ist das in Frankreich, Helene Kamerad? Ich habe den Eindruck, da sorgt das Urteil gegen Marine Le Pen derzeit für mehr Gesprächsstoff als das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Wird das überhaupt eine Rolle spielen?
Also in Frankreich ist der 8. Mai ein Feiertag seit langem schon und es ist zu einem Ritual geworden. Also es ist auch stattlich sehr organisiert. Ne? Es gibt eine Kranzniederlegung, der Staatspräsident entzündet die Flammen, Arc de Triomphe wieder und so weiter. Also es gibt schon Rituale und das hindert vielleicht auch die französische Gesellschaft daran, also aus diesem Tag was anderes zu machen. Wobei das Verteidigungsministerium zu diesem Anlass was Neues organisiert hat. Und zwar hat das Ministerium einen wissenschaftlichen Rat ernannt. Und dieser Rat hat die Veranstaltungen, die in Frankreich stattfinden und stattgefunden haben, koordiniert über das Jahr 2024 und 2025, da Frankreich meistens im Jahre 44 befreit wurde. Also es gab schon Veranstaltungen. Letzte Woche fand zum Beispiel eine ziemlich große Tagung statt und das Thema war, und das ist auch neu für Frankreich, Frauen bei der Befreiung in Frankreich.
Und diesen Hinweis, den Sie gegeben haben, dass ja zu ganz unterschiedlichen Zeiten Regionen und auch Menschen befreit worden sind, auch da würde ich gerne nachher noch mal ein bisschen drauf kommen. Nun, wir haben eben von Ritualen gehört, Adriana Alteras. Solche Gedenktage können ja auch ein bisschen was Regressives haben. Wir wiederholen die gleichen Erzählungen wieder und wieder in neuen Nuancen. Ich frage Sie jetzt mal als künstlerisch Tätige, wo ist da der Ausweg, dass wir uns nicht wiederholen?
Der gibt es ja gar nicht bei so ritualisierten Gedenktagen. Also für mich, ich habe immer schon Panik, wenn der 9. November naht, weil dann kriege ich immer die Anrufe, wie geht's Ihnen, Frau Alteras? Als würde es mir nur am 9. November schlecht gehen. Es gibt ganz andere Tage, geht's mir auch übel. Also diese ritualisierten Gedenktage sind für mich immer schwierig. Ich weiß, wenn ein ganzes Land gedenken muss, wie man es ja auch am 8. Mai tun sollte, wird es kompliziert mit diesem Ritualisierten, aber man kann da eine Menge machen. Ich habe wirklich wilde Vorschläge und Fantasien, wie man ritualisierte Gedenktage ein bisschen aufbrechen kann.
Nennen Sie mal einen.
Zum Beispiel würde ich den 9. November nicht mit Überlebenden machen, weil man kramt immer wieder einen aus, hervor, der muss dann im Bundestag reden. War Kind-Survivor, also ich finde das immer alles sehr mühsam. Ich würde einer Schulklasse, jungen Leuten das in die Hände geben und würde sagen, so, den 9. November oder den 8. Mai, den macht ihr. Und nächstes Jahr macht es eine andere Schulklasse. Und Konkurrenz wird das Geschäft beleben. Sie werden das toll machen. Sie werden sich damit auseinandersetzen. Ich finde das zukunftsweisend. Sie können sich ja Hilfe holen bei Lehrern, bei Pädagogen, bei Historikerinnen. Ich glaube, dann geben wir das in ihre Hände und nicht in unsere nur, die mahnend sind, sondern in die Zukunft gestalten werden.
Markus Meckel nickt schon.
Ja, ich meine, das ist,
Nicken ist schon mal gut.
Ja, aber das ist wiederum auch nicht so ganz neu.
Ja, aber also es findet nicht statt.
Doch, es findet durchaus statt. Also auch bei den verschiedensten Veranstaltungen habe ich es jedenfalls schon erlebt und übrigens auch als für ein paar Jahre Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, wo dann an die Kriege erinnert wurde, kommen Jugendliche zu Wort, auch aus verschiedenen Ländern. Das heißt, das finde ich, ist wichtig und deshalb will ich auch gar nicht sagen, dass man es nicht machen sollte. Ich sage nur, es ist nicht mehr ganz neu. Ich finde, dass manche Perspektiven, auch übrigens ganz alte Perspektiven, erst mal in den Blick kommen müssen. Wenn ich etwa jetzt an den 8. Mai denke, ist so das Übliche in Deutschland, gewesen über lange Zeit. Man lädt die vier Alliierten ein, dann eben interessanterweise dann für die Sowjetunion eben Russland, die Fixierung auf Russland, auch in Bezug auf Dankbarkeit von der Befreiung, die war über Jahrzehnte bis vor kurzem das prägende Narrativ in Deutschland, dass man zum Beispiel Polen, die auch uns mitbefreit haben vom Nationalsozialismus, in allen Armeen übrigens, als Teil der Roten Armee, die haben in der Landung in der Normandie, waren sie die viertgrößten Truppensteller. Aber ich habe mich über Jahre als Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe darum bemüht, zum Beispiel Polen eine Stimme zu geben, indem man einfach anerkennt, ihr wart dabei. Es ist in diesen Ritualen nie gelungen, da rauszukommen. Oder man hat immer akzeptiert bei der Sowjetunion, und bis heute macht es Russland so, dass in Russland der Zweite Weltkrieg 1941 anfängt bis 1945. Die Zeit des Hitler-Stalin-Paktes, Frau Weber hat ja darüber ein umfassendes Buch geschrieben, taucht in der deutschen Erinnerung auch nicht auf. Das heißt, den ganzen Krieg zu erinnern und eben nicht nur den Teil nach dem Überfall auf die Sowjetunion, ist etwas, was auch in Deutschland für manche erst noch eine Entdeckung ist und in den Blick genommen werden muss. Es gibt eine Gruppe in Berlin, übrigens demokratischen Russen, die hier leben, die 22, also vor 3 Jahren, nach Beginn des Krieges gefragt haben, wie können wir eigentlich an diesen Krieg erinnern, weil in Berlin ist ja der 8. und der 9. Mai ist. In Treptow draußen oder hier in Berlin im Zentrum, im Tiergarten, sind auch die Grenzniederlegungen am 9. Und da erlebt man zum Beispiel in Treptow viele Putin-Freunde bis heute, die am 9. Mai präsent sind und wo dann ein paar demokratische Russen versuchen, dagegen zu halten und sagen, Leute, wir treten als Lehre daraus nicht für den großen Vaterländischen Krieg ein, den Putin heute für sich in Anspruch nimmt, sondern für den Sieg des internationalen Rechtes, das seitdem konstituiert worden ist.
Claudia Weber, ist das auch bei vielen Ländern in Ostmittel- und Osteuropa so ein Schmerz, nicht wahrgenommen zu werden, zum Beispiel auch von der deutschen Mehrheitskultur, als diejenigen, die auch mitgewirkt haben an der Befreiung vom Nationalsozialismus? Ist das mit auch ein Grund für Verwerfungen oder für das Fehlen von einem gemeinsamen Narrativ?
Ja, ich denke schon. Also nicht nur der Schmerz darüber, dass vergessen wurde oder nicht thematisiert wurde, nicht diskutiert wird, wie sehr, da haben Sie ja völlig recht, also die Polen in der britischen Armee mitgewirkt haben und eine Zeit lang ja die besten Alliierten waren, nicht? Ja. Also gerade für Churchill in der Anfangszeit. Aber glaube ich auch der Schmerz darüber, dass diese doppelte Gewalterfahrung gerade in Ostmitteleuropa einmal durch den Nationalsozialismus und dann durch den Stalinismus nicht genügend anerkannt wurde. Also diese Idee der 90er Jahre, wir schaffen eine gemeinsame europäische Erinnerung. Aber im Prinzip heißt es doch ein bisschen, integriert euch mal in das westeuropäische Erinnerungsparadigma. Und ja, also da gab es auch so ein Leid, aber wir müssen da unterscheiden und so. Und ich glaube, dass dieser Schmerz, auch gerade, wir haben es ja gerade wieder auf dem Tisch, dann weitergewirkt hat. Und ich glaube dann auch, dass diese Rituale, von denen wir sprechen und von denen wir uns alle wünschen, dass wir sie aufbrechen, die haben ja auch was Schützenswertes. Also Rituale, man kann sich so schön einrichten. Also in den Narrativen, die wir uns erzählt haben, die dann eben nur von 41 bis 45 oder hauptsächlich gehen. Und das ist angenehm und da fühlt man sich wohl. Und das aufzubrechen bedeutet eben auch, dass wir uns von unseren, oder dass wir zumindest unsere Narrative hinterfragen sollten und vielleicht nochmal anders zuhören sollten. Das ist, glaube ich, ein Versäumnis der 90er Jahre, mit dem wir jetzt konfrontiert sind. Wir können es ändern. Wir können es einfach ändern.
Wie ist das in Frankreich? Ist da dieser Blick auf die andere Gewalterfahrung nach 1945 auch etwas verschüttet gewesen? Immerhin haben die Franzosen sich ja dann als Sieger des Zweiten Weltkriegs verstanden. Also, obwohl, wenn wir genau gucken, wie Churchill und de Gaulle sich gegenseitig gehasst haben, dann ist das nicht ganz einfach. Da war natürlich dann sofort das Narrativ, wir waren alle im Widerstand. Aber gibt es da eine Auseinandersetzung auch mit diesen mitteleuropäischen Erfahrungen?
Ich glaube, die gibt es zu wenig, ganz klar. Also Frankreich hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg einigen wollen. Es gab zwei Zweige im Widerstand, der kommunistische Widerstand, der gaullistischen, also konservativen Widerstand. Und man wollte das Land vereinigen. Das Land war ja auch besetzt und sehr zerrissen. Und man hat eben dieses Narrativ, nachdem alle Franzosen und Französinnen Widerstandskämpfer und Kämpferinnen gewesen waren. Und dieses Narrativ hielt lange an und ermöglichte der französischen Gesellschaft, sich aller Selbstkritik zu entziehen. Ja, es war sehr bequem, als Sieger und auf der guten Seite sozusagen zu stehen. Also das hat man in den 80er Jahren dekonstruiert, erstmal von außen. Also die Anregungen kamen von englischsprachigen Historikern, die das hinterfragt haben. Und dann kam auch eine neue Generation in Frankreich von Historikern, aber auch aus der Gesellschaft. Und das hat man dann kritisch betrachtet. Aber es hat also nicht dazu geführt, würde ich sagen, dass man sich auch für das gesamte Europa interessiert hat. Also Frankreich war sehr im Westeuropa verankert und hat sich viel zu wenig Zentraleuropa gewandt. Also das ist ganz klar. Also die Ereignisse werden nicht im Zusammenhang gezogen in der französischen Gesellschaft und ich würde sagen auch in der französischen Wissenschaft.
Adriana Alteras, ich habe vorhin gesagt, in Zagreb geboren, Eltern waren Partisanen, das heißt, es gab auch da Mythen der jugoslawischen Gesellschaft und es ist ja interessant, dass in den 90er Jahren während der Sezessionskriege ja das wieder aufgebrochen ist, dass sich auch verschiedene Volksgruppen gegenseitig vorgeworfen haben, ihr wart eigentlich die Nazis und ihr wart die Widerständler. Wenn Sie in Ihrer Familie, in Ihrem Freundeskreis über solche Geschichten sprechen. Wie einfach ist es, diese komplizierte Welt eigentlich zu erzählen?
Sehr kompliziert, aber ich gebe nicht so schnell auf. Also in Ostdeutschland kennt man zumindest, wer Marschall Tito war. Wenn ich meine Bücher lese, kann man das schon mal voraussetzen.
Also im Westen auch, weil er so der Blockfreie war.
Aber manchmal erkläre ich es dann doch noch. Aber ich finde interessant, dass Sie mich danach gefragt haben, weil ich erinnere mich an einen Besuch mit meinen Eltern bei Partisanen, kommunistischen Partisanen in Zagreb. Und später lebten die in Israel und die waren total enttäuscht, weil sie gesagt haben, man erkennt überhaupt nicht an, dass wir dieses Land befreit haben. Wir haben überhaupt kein Memorial, nirgendwo stehen unsere Namen. Das war das eine. Dann bin ich in Italien aufgewachsen und in Italien, in den Dörfern, waren die Leute total verstritten, die Faschisten waren. Also Camice Nere, also die richtigen Faschisten, und die Kommunisten waren überhaupt nicht aufgearbeitet. In Italien gibt es ja den Mythos von diesem Schrank, wo man alles reingetan hat und ihn zur Wand gedreht. Fertig. Das heißt, beide Länder, in denen ich aufgewachsen bin, hat es eigentlich eine Aufarbeitung in der Form, wie sie nötig wäre, noch nicht gegeben. In beiden nicht. Also da wäre noch einiges zu tun. Eigentlich sind die Deutschen die Aufarbeitungsweltmeister, in meinen Augen. Deshalb ist es ja auch lustig, dass wir hier sitzen und ich nicht in Milano sitze.
Ja, weil wir als RBB natürlich nicht aus dem Ausland Veranstaltungen machen können.
Aber mit dem Weltmeister ist auch schon so eine Sache. Also ich glaube, dass wir so viele Defizite haben, dass ich da auch sehr skeptisch bin. Schon der Zweite Weltkrieg. Wo wird der eigentlich erinnert? Also dann vielleicht am 8. Mai. Aber auch das in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, nicht wirklich intensiv. Und wenn man sich anschaut, wo sonst Kriegserinnerung da ist. Also wir haben doch über einen langen Zeitraum den Nationalsozialismus immer verengt auf den Holocaust. Die anderen nationalsozialistischen Verbrechen im Krieg tauchten lange Zeit nicht auf. Dann vor ein paar Jahren, glücklicherweise, gab es im Deutschen Bundestag die Resolution, die aber bisher noch nicht zu einem Ergebnis geführt hat, die deutsche Besatzung in Europa und den Vernichtungskrieg im Osten zum Thema zu machen. Wie ich finde, absolut zentral und wichtig, weil diese Dimension völlig herausfällt. Wer weiß schon in Deutschland, dass allein die sowjetischen Kriegsgefangenen von der Zahl her mehr als 3 Millionen sind. Das heißt, von der Zahl her die Hälfte der europäischen Juden, die wir umgebracht haben. Dazu kommen 1 Million, die in Leningrad, also im heutigen Petersburg, durch die Blockade umgekommen sind. Insgesamt aber Millionen in Russland, in der Ukraine, in Belarus. In Belarus zwischen einem Viertel und einem Drittel der Bevölkerung. Allein solche Zahlen, und wenn man sich diese konkreten Dinge anschaut, die zerstörten Dörfer, alle wissen, was von Oradour oder Lidice. Also das heißt, da wissen wir sogar die Namen, weil es Einzelne sind. Von Griechenland wissen wir die Namen schon nicht mehr, da sind es nicht schon mal sehr viele. Aber in Polen oder eben in Belarus sind es Hunderte von Dörfern, die zerstört worden und vernichtet worden sind. Aber unser Blick, auch der deutsche Blick, reicht so weit normalerweise nicht. Und diese Fixierung auf Moskau, die wir wirklich auch nach 1990 immer noch bis vor kurzem hatten, bis dahin, dass man ja sogar zur Begründung für die Nord Stream Pipeline die deutsche Verantwortung gegenüber Russland gesehen hat, ohne zu sehen, dass die Verantwortung nicht gegenüber Russland da ist, sondern gegenüber den Völkern der Sowjetunion. Da gehört die Ukraine und Belarus und die anderen Völker genauso dazu. Das heißt, solche Verblendungen sind es, die wir heute, glaube ich, zum Thema machen müssen, jedenfalls viel stärker ins Bewusstsein rufen müssen, trotz dieser Weltmeister-These.
Ich glaube nicht, ja, kann sein, aber ich finde, wenn man mit Defiziten immer redet, das strengt mich so wahnsinnig an, Herr Meckel. Okay. Ich finde, wirklich, ja. Weil wenn man immer sagt, boah, Deutschland ist AfD, nein. AfD ist auch Deutschland, aber alle anderen sind viel mehr. Das heißt, ich würde das gerne umbenennen und würde sagen, so, was haben wir schon alles gedacht? Wo stehen wir alles? Okay, es gibt Dinge, die haben wir vergessen. Aber wenn ich immer höre, wir müssen, wir haben Defizite, habe ich schon gar keinen Bock mehr.
Also ich stimme Ihnen zu. Dann sage ich was noch ganz kurz, was
Vielleicht
Positives.
Was Positives, aber ich bin echt Positives. Dankbar.
Also wir haben, ich sag mal, als Student habe ich festgestellt, wie lange im Westen die ganzen Nazi-Größen noch präsent waren. Wir haben, ja, habe ich festgestellt, und habe dann, deshalb haben wir 1990 gesagt, wir wollen mit der kommunistischen...
Ach, und im Osten nicht?
Ich bin noch nicht fertig. Mhm. Wir wollen mit der Aufarbeitung des Kommunismus nicht erst nach Jahrzehnten beginnen, sondern sofort. Und das haben wir 89, 90 getan. Und ich glaube, da ist wirklich eine ganze Menge passiert. Ja, sehen Sie, jetzt kommt hier schon die Defizite. Denen stimme ich übrigens zu. Es gibt auch diese Defizite, von denen Sie jetzt plötzlich sagen mit Ihrer Handbewegung. Aber ich sage
Ihnen nur nicht zu. Das ist alles.
Dass wir angefangen haben, kann man überhaupt nicht bestreiten. Ja. Kann man überhaupt nicht bestreiten, aber es reicht nicht. Und wenn ich mir anschaue, wie wenig heute anerkannt ist das Verbrechen des Kommunismus in Europa. Während wir uns beim Nationalsozialismus einig sind, über die kommunistischen Verbrechen sind wir uns in Deutschland nicht und in Europa noch nicht einig.
Finde ich eben nicht. Also ich kenne, ich gebe jetzt gleich weiter, bevor wir uns hier zerstreiten. In meiner Familie wurde beides ausgiebig diskutiert, weil meine Eltern glühende Kommunisten waren und in der Nazi-Zeit verfolgt. Das heißt, wir hatten beide Themen auf dem Tisch. Und ich kenne sie wirklich gut. Das finde ich nicht. Ich würde es gerne noch mal positiver benennen. Ich würde gerne das so formulieren. Wie prägen uns unsere Lebensläufe, um politisch tätig zu sein? Und ich kann nur für mich sagen, meine Eltern waren Partisanen, also bin ich gerne im Widerstand. Meine Eltern waren Verfolgte, also habe ich ein Auge drauf, wer ist verfolgt, wo kann man einstehen? Das finde ich das Interessante, ob es nun am 8., 9. oder 10. Mai ist. In Italien feiert man den 22. April in manchen Städten, weil sie da schon da waren. Also wann auch immer in diesem Frühling vor 80 Jahren endlich mal Ruhe war. Das finde ich interessant. Warum sind wir politisch tätig? Warum sind Sie beide Historikerinnen geworden? Und was können wir bewegen? Das ist das, was mich jetzt interessiert. Und wie können wir Kriege endlich beenden? Wir haben zwei Kriege laufen, gerade große und noch viele mehr in Afrika. Aber wir haben Ukraine, Russland, wir haben Gaza, Israel. Das ist der absolute Super-GAU. Und es ist kein Licht am Ende des Horizonts. Also darüber würde ich gerne diskutieren.
Darüber werden wir gleich nach den Nachrichten sprechen. Aber vorher darf Claudia Weber noch ihren Einwand
Ja, ach, das ist gar kein Einwand. Ich glaube, die Frage, warum machen wir Geschichte, also natürlich hat das auch immer was mit der eigenen Biografie zu tun und auch mit der unheimlichen Spaß am Geschichten erzählen. Und so würde ich vielleicht das Defizit in etwas sehr Positives wenden wollen. Wir können noch so viele Geschichten über den Zweiten Weltkrieg erzählen. So viel spannende, widerspenstige, ambivalente Geschichten, die uns immer wieder zum Nachdenken bringen, die uns sehen lassen, dass Menschen am Vormittag Held sind und am Nachmittag feige und Menschen verraten. Also es sind Erzählungen über Menschen, über das große Welttheater der Menschen, wie es Marc Bloch mal formuliert hat. Das wäre mein Appell am Ausbrechen aus den Ritualen. Mhm. Lasst uns wieder diese lebendig, diese Geschichten erzählen, die eben nicht eindeutig sind. Sorry, im Krieg ist nichts eindeutig. Und schon gar nicht menschliches Verhalten.
Der 8. Mai, 80 Jahre Kriegsende ohne gemeinsames europäisches Gedenknarrativ, Fragezeichen. Darum geht es im Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Berlin. Bei mir weiterhin Markus Meckel, Adriana Alteras, Claudia Weber und Helene Kamerad. Ja, die Frage, die sich natürlich bei 80 Jahre Kriegsende 1945 stellt, wie können Kriege beendet werden, so dass sie nicht anschließend die Lunte bereits gelegt haben für neue Konflikte? Gibt es da etwas, was wir von 1945 uns heute vergegenwärtigen sollten in der großen Geschichte und in den kleinen Geschichten? Markus Meckel.
Diese beiden so zentralen Kriege, die uns beschäftigen, im Nahen Osten und in der Ukraine, wenn wir beide ansehen, zeigt sich gleichzeitig, wie unterschiedlich Kriege sein können und in diesem Falle sind. Im Nahen Osten ist es sehr schwer, Gut und Böse so gut auseinanderzuhalten. Da wissen wir alle, dieser furchtbare 7. Oktober, da ist es eindeutig. Aber die Komplexität des Ganzen macht es sehr schwer, eindeutige Perspektiven zu haben, außer dann zu sagen, es muss eine Zwei-Staaten-Lösung sein. Bei der Ukraine ist es völlig anders. Bei der Ukraine sehe ich eine ganz klare Ähnlichkeit oder vielleicht sogar Gleichheit zum Zweiten Weltkrieg, weil der Verursacher, der Schuldige, so eindeutig und klar ist. Damals das nationalsozialistische Deutsche Reich und heute ein Russland, das die Souveränität und Eigenstaatlichkeit seiner Nachbarn nicht anerkennt und insbesondere bei der Ukraine nicht und gleichzeitig den Westen im Blick hat und damit eine rechtsbasierte internationale Ordnung zerstören will. Und das ruft uns auf den Plan und da gibt es dann natürlich eine unterschiedliche Welt damals und heute. Aber die Frage, wofür wir einstehen, ist damit doch sehr klar beantwortet und damit wiederum die Fragen sehr offen. Wie sind wir bereit, so ähnlich wie die Alliierten mit den Opfern des Nationalsozialismus dann am Ende solidarisch waren und für sie kämpften? Wie weit sind wir bereit, das Opfer so vollständig, so notwendig und mit allen Mitteln zu unterstützen, wie es nötig ist, um eine Zukunft, die auf Recht basiert, zu schützen, zu erhalten oder zumindest zu erhalten suchen?
Das ist aber etwas, was in den westlichen Gesellschaften ein sehr brüchiger Konsens ist im Moment.
Leider.
Und die Frage ist ja, wenn wir dann nochmal, weil Adriana Alteras vor der Unterbrechung gesagt hat, es geht ja auch um politische Haltungen, die wir entwickeln. Wo finden wir dann in dem Blick auf den Zweiten Weltkrieg, in dem Blick auch auf die Befreiung vom Nationalsozialismus, die Kriterien, an denen wir unsere politische Haltung entwickeln können? Ich frage erstmal in Richtung Frankreich, was auch ein relativ gespaltenes Land im Moment politisch ist. Helene Kamerad, wie wird das da diskutiert?
Naja, also die politische Landschaft ist sehr gespalten und jetzt gerade noch mehr, das stimmt, die Gesellschaft auch. Aber ich würde sagen, dass die Unterstützung der Ukraine trotzdem in Frankreich zu einem Konsens geworden ist oder schon von Anfang an war. Also die Debatte ist nicht so zerrissen wie in Deutschland. Natürlich unterstützen Politiker der Rassemblement National die Putins Regierung und die Trumps Regierung auch. Aber sie werden zu diesem Thema schon nicht ernst genommen oder nicht oder genug ernst genommen aus ihrer Sicht. Also das heißt, ich würde sagen, zu diesem Thema ist die Gesellschaft nicht so sehr zerrissen wie in anderen Ländern in Europa. Das ist von Anfang an relativ klar gewesen in der politischen Landschaft, dass Frankreich hinter der Ukraine steht, wobei Frankreich nicht genug macht. Das ist ja auch, also darum geht die Debatte. Das heißt, dass in der Rede ist Frankreich hinter der Ukraine, aber in der Tat nicht genug. Also da wäre vielleicht die Debatte bei uns.
Wie wir alle.
Ja, und wie wir in der Geschichte wissen von den Garantieerklärungen gegenüber Polen.
1939.
Ja, ganz genau.
Ich komme noch mal zu dem Stichwort Kriegsende und die Frage, wie enden Kriege? Weil wir da natürlich auch sehr schnell merken, wie unterschiedlich Kriege sind. Also der 30-jährige Krieg endete an Erschöpfung, keiner wusste eigentlich mehr, wie hat denn der Krach angefangen und wer ist eigentlich wie schuld. Und damals gab es ja auch die Idee, mit einem Friedensschluss wird verkündet, jetzt wird vergessen. Das ist etwas, was heute auch, weil wir eben fragen, was ist Recht, was ist auch übernationales Recht, so sicherlich nicht mehr die heutige Position. Und wir haben auf der anderen Seite das Ende des Zweiten Weltkrieges, der nicht an Erschöpfung zu Ende gegangen ist, sondern weil es eben eine bedingungslose Kapitulation gab. Wie sehr helfen eigentlich die Blicke auf die unterschiedlichen Kriege der Vergangenheit, um zu fragen, was wir heute tun sollen, um Kriege zu beenden, so unterschiedlich wie sie sind. Alle nicken, weil die Frage finden sie wichtig. Aber
also ich finde das Wort, was Sie vorhin hatten, die Narrative. Ne? Ja. Wenn man die Narrative nochmal überprüft, dann kann man eine Menge lernen. Jetzt gerade ist es ja so, finde ich, in Europa, da, als hätten alle nichts aus dem Krieg gelernt, weil sonst wären sie alle nicht so rechts. Dann würden sie ja wissen, was passiert, wenn ein Staat komplett rechtsfaschistoid, faschistisch ist. Also fragt man sich, was habt ihr eigentlich aus dem Krieg gelernt? Was nehmt ihr mit, damit das nicht wieder passiert? Weil es ist ja rundherum rechts. Es ist ja jetzt nicht nur hier, auch in Frankreich, in Ungarn, in Dänemark. Man weiß ja gar nicht, wohin man auswandern möchte. Kann man genauso gut hier bleiben. Also das finde ich, das genaue Gucken, das differenzierte Schauen, dass, so wie Sie vorhin gesagt haben, am Vormittag ist einer mutig und abends ist er feige. Wie genau, also die Dinge ganz genau anschauen und so oft wiederholen, wie es nur geht. Deshalb, ich verstehe überhaupt nicht, wie so ein Rechtsdruck sein kann, wenn man diesen Krieg vor Augen hat, den Zweiten Weltkrieg. Ist mir ein Rätsel, wirklich.
Also zu diesem Thema zu bleiben, ich stimme Ihnen zu. Ich glaube, man kann zumindest das Ende des Zweiten Weltkrieges nicht anschauen und mitdenken, wenn man den Anfang der Nazi-Herrschaft auch nicht mit überlegt und analysiert. Ich unterrichte in Frankreich die deutsche Geschichte seit langem schon und ich habe über Jahre den Aufbau des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg unterrichtet. Und seit ein paar Jahren beschränke ich mich auf das Ende der Weimarer Republik und ganz, ganz ins Details, um zu verstehen oder mit den Studierenden zu überlegen, zu verstehen, wie kann ein Rechtsstaat zugrunde gehen und wo sind die Kräfte, die dagegen kämpfen und wo sind die möglichen Wege, den Rechtsstaat zu stützen. Also manchmal hat man den Eindruck, dass man in unseren liberalen Demokratien auch diese Themen, also dass diese Themen sehr aktuell sind. Ja, also da kann man auch genau momentan jetzt versuchen und fragen, ja, was kann ich tun an meiner Stelle?
Ja, vielleicht kann ich nur ergänzen, weil Sie gefragt haben, wie kann es sein, dass wir jetzt in diese und lernen wir nichts aus der Geschichte? Was wir ja auf alle Fälle lernen können, wenn wir auf das Weltkriegsende schauen, ist, dass Kriege nicht einfach so enden. sondern sie haben unheimlich lange Folgen. 1945 war der Krieg auch nicht in ganz Europa beendet, wenn wir an Griechenland denken mit dem Bürgerkrieg, wenn wir an die ganzen Diskussionen denken. Ich war gerade auf einer Konferenz in dem italienisch-slowenischen Grenzraum, also um Triest. Mhm. Das ging bis 1900. Der Vertrag von Osimo war, glaube ich, 1975 oder so. Also wo immer noch um Territorien gestritten wurde. Also der Krieg war am 8. Mai 1945 auch in Europa nicht so beendet, wie wir uns das vielleicht mit einer Stunde Null vorstellen. Was wir lernen können, ist, dass Kriege so verheerend sind, dass selbst wenn wir glauben, sie sind beendet, die Gewalt immer noch weitergeht. Ich glaube auch zum Vorkrieg, ich finde es gerade ein ganz spannendes Thema, darum habe ich auch so gesagt, Geschichten erzählen macht auch Spaß, mal zu schauen, auch aus der Perspektive der Gegenwart, auf dieses Kriegsende zu schauen und zu gucken, wie hängen eigentlich Vorkrieg, Krieg und Nachkrieg im Hinblick auf die Vorstellung vom Kriegsende zusammen. Also die ersten Ideen, wie dieser Krieg, den man erwartet, wie der auch wieder beendet werden kann, die sind 38, 39, 40 schon angestellt worden. Die Alliierten beginnen ja ganz zeitig damit, sich zu überlegen, was machen wir, wenn der Krieg mit unserem Sieg endet? Also inwiefern sind Nachkriegsplanungen schon Teil des Krieges?
Aber dann ist doch das, was wir an vielen vorhandenen Kriegerdenkmalen entweder im Stadtraum oder auch in Kirchen sehen, ja gerade diese irrige Annahme, da steht dann 1914 bis 1918, 1939 bis 1945 und dadurch ist ausgeblendet, welche auch Gewaltzunahme in Teilen Europas nach 1918 passiert ist und dass 1939 auch nicht vom Himmel gefallen ist. Also wir müssten im Grunde genommen anfangen, alle diese vorhandenen Denkmale jetzt nicht zu schleifen, aber zu kommentieren.
Naja, wenn ich nur kurz noch was, da wäre ich ein bisschen gnädig, weil wir brauchen diese Daten. Einfach für die Erinnerungskultur, für diese Denkmäler, das ist wichtig. Menschen brauchen diese Periodisierung, diese Orientierung an Jahreszahlen. Und Marc Bloch, den ich sehr verehre, hat ja immer darauf hingewiesen, dass diese Jahreszahlen und Periodisierung für uns auch historische Orientierungen sind. Aber dass die Geschichte natürlich immer ein bisschen anders spielt.
Aber ich habe das ja nicht umsonst gesagt, weil mir genau gegenüber Markus Meckel sitzt und der das ja auch schon mal in anderen Zusammenhängen vor vielen Jahren thematisiert hat, diese Frage dieser exakten Beginn und Ende von Kriegen.
Wobei diese Kriegsdaten sind klar und natürlich gleichzeitig verschwommen. Trotzdem, glaube ich, braucht man sie und man braucht auch solche Gedenktage als Anlässe, sie zu thematisieren in der Gesellschaft. Gut, Sie sprechen hier an, dass ich 1985, also das heißt in der DDR, ich war damals Pfarrer in Mecklenburg an der Müritz und ich habe dort zum 40-jährigen Ende des Krieges, der natürlich in der DDR als ruhmreiche Sowjetunion, das heißt großer Vaterländischer Krieg, also in dieser Tradition bedacht wurde. Und ich habe dort einen Gedenkstein an dieser Kirche angebracht, aber außen. Da heißt es, allen Opfern von Krieg und Gewalt 1933 bis 1945. Das heißt, es war ganz bewusst dieser Zusammenhang von totalitärer Diktatur und Krieg. Die Opfer, aber auch die Konstellation in diesen Zusammenhang des Nationalsozialismus und der Diktatur zu stellen und damit natürlich eine Aussage zu machen, die zentral war. Und unten drunter habe ich ein anderes biblisches Zitat gewählt. Da hieß es nämlich, ändert euch und ihr werdet leben. Und interessant war, dass die Stadt Sicherheit es damals sofort verstanden hat, dass mit dieser These 33 bis 45 die Diktatur gemeint war. Und dass genau diese Diktaturkontinuität, die mit diesem ändert euch und ihr werdet leben angesprochen wird. Ich denke, dass gerade so etwas Anlässe sind, auch heute bei solchen Daten, nach solchen Zusammenhängen zu fragen. Und als ich Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge war, habe ich dann festgestellt, diese Erinnerung bezog sich erstens nur auf Soldaten. Es bezog sich nie auf den Zusammenhang von Diktatur und Kriegsverbrechen des Nationalsozialismus. Und ich finde, diese Zusammenhänge im 20. Jahrhundert viel stärker zusammenzusehen, halte ich für zentral. Bis heute, letzter Satz, haben wir NS und Kommunismus, werden völlig in getrennten Erinnerungsnarrativen erzählt. Dabei waren sie, nicht zuletzt im Hitler-Stalin-Pakt, handfest miteinander verbunden.
Wir haben hier ein Mikrofon. Vielleicht möchte der ein oder die andere
eine Lanze brechen für die Historiker, weil ich von denen mir am ehesten erwarte, dass sie in der Tat diesen unstillbaren Hunger nach Eindeutigkeit, dass sie den bestreiten. Eine Perspektive, die noch gar nicht aufgetaucht ist, ist hier in Europa die der Finnen, die 1939-40 überfallen wurden von der damaligen Sowjetunion, Winterkrieg, dann einen Waffenstillstand, einen nicht gesicherten Frieden hatten, weil auch da Frankreich und Großbritannien eben nicht Garantieversprechen eingehalten haben, um dann nach dem deutschen Überfall an der deutschen Seite, aber ohne im Bündnis zu sein, dann den Krieg wieder aufgenommen haben und 1944 wiederum unter sowjetischem Druck die Fronten gewechselt haben, also gegen die eigenen deutschen Kameraden, in Anführungszeichen, dann zu Felde gezogen sind. Die Multiperspektivität ist noch lange noch nicht drin. Sie würde aber auch im Falle der Finnen helfen, weil die Finnen zum Beispiel sind in der Lage, bei einer Bevölkerung von 5,5 Millionen 900.000 Mann unter Waffen zu setzen. Also die Frage, was lernt man eigentlich dann auch aus seiner Geschichte und aus der europäischen Geschichte und aus dem Zweiten Weltkrieg, die lässt sich in ganz verschiedener Form noch fortsetzen.
Ich bin Historikerin, weil wir eben nie eindeutig sein können. Es macht Spaß, also diese Multiperspektivität zu zeigen. Und darum taugen wir auch eigentlich nicht wirklich für Erinnerungspolitik oder Geschichtspolitik. Weil wir müssen das eigentlich immer wieder zerstören und sagen, Moment, so eindeutig ist es nicht, weil Geschichte ist immer komplexer und sie ist immer widersprüchlicher. Das wäre ein Wunsch von mir, dass wir, können wir nicht irgendwie diese Widersprüchlichkeit auch in die Erinnerungskultur bekommen? Denn wir sind als Menschen nun mal widersprüchlich. Also warum versuchen wir da eine Eindeutigkeit herzustellen, die doch historisch gar nicht gegeben ist.
Es muss doch nicht nur einseitige Botschaften sein. Gerade eine differenzierte Erinnerungspolitik, die versucht, verschiedene Perspektiven ins Gespräch zu bringen. Wenn es uns um Europa geht, und das, glaube ich, da sind wir uns alle einig, eine europäische Erinnerungskultur kann noch nicht heißen, dass wir alle das Gleiche erinnern, sondern es heißt, dass wir miteinander im Dialog mal zuhören, welche Erfahrungen der andere gemacht hat. Und wir müssen in Deutschland nun mal feststellen, wir haben allzu lange zum Beispiel den Polen und Balten nicht zugehört.
Vielschichtigkeit, Nuancen, ja, aber wir sind auch manchmal in einer Situation, wo wir auch stark reagieren sollen, um Fakten zu behaupten. Also wir werden auch mit Reden konfrontiert, die Fakten bestreiten. Ja? Also das heißt, wir müssen auch manchmal auch Grenzen setzen und sagen, nein, das haben wir jetzt belegt, das wissen wir, es war so.
Frau Weber, ist das, was Sie zuletzt ausgeführt haben, Ihr Antidiktum zu der Aussage, dass die Geschichte lehrt, dass man aus Geschichte nichts lernt? Und anknüpfend an die vorangegangenen Aussagen oder vorangegangenen von Markus Meckel, die Einordnung Krieg in das Systemische und in das Wertegebundene. Da habe ich doch noch mal die abklärende Frage, weil ich glaube, man muss die Antwort noch darüber hinaus geben und sie beschäftigt uns heute sehr aktuell. Nämlich, wenn ich die Aussage von Weizsäcker 85 richtig verstanden habe, Befreiung, dann wollte er ja genau sagen, es reicht nicht aus, den Nationalsozialismus auf diese 6 Jahre schrecklichen Krieg zu reduzieren, sondern wir wurden befreit von einem menschenverachtenden totalitären System als Deutsche. So, und da bin ich jetzt bei der Frage des Krieges. In unserer heutigen Erinnerungskultur, nicht zuletzt in Deutschland, erinnern wir uns gerne und zu Recht an die wenigen, die sich zwischen 33 und 39 und vielleicht auch darüber hinaus noch verweigert haben dem Nationalsozialismus, weil sie wussten oder meinten zu wissen, dass dieses System will Krieg, führt zum Krieg. Wir leben heute in einer Zeit, aktuell, da stellt sich die Frage, wie weit sind junge Menschen bereit, dieses System verteidigen zu wollen, möglicherweise mit der Waffe in der Hand, weil wir sagen, das muss uns doch die Demokratie wert sein.
Würde ich an der Stelle mal so stehen lassen und die andere Frage, lernen wir aus der Geschichte, nur dass wir daraus nichts lernen, das war die erste Frage, die ging nochmal an Sie, Frau Wimmer.
Ja, und es tut mir sehr leid, wenn ich so ein bisschen des Teufels Advokat hier spiele.
Das machen Sie doch gerne.
Ja, aber manchmal, also nicht immer. Ja, ich glaube nicht, dass wir aus der Geschichte lernen. Und das heißt überhaupt nicht, dass wir das nicht individuell tun können. Also, dass ich auch aus meiner Familiengeschichte lerne oder mir anschaue, was ist meinen Großeltern widerfahren, wie positioniere ich mich in Krisensituationen. Was ich gelernt habe, vielleicht dann doch aus der Geschichte, ist, dass ich sehr zurückhaltend bin im Urteilen über Menschen und mir überlege, also ich weiß nicht, wie ich in bestimmten Situationen reagieren würde und ich halte mich doch sehr zurück. Das habe ich gelernt und das versuche ich auch meinen Studierenden immer mitzugeben und zu sagen, Vorsicht bei einer moralischen Überheblichkeit gegenüber unseren Vorfahren.
Adriane Alterer.
Ich wollte sagen, wenn es differenziert werden soll, ne, widersprüchlich, da kommt die Kunst ins Spiel. Und da im Theater zum Beispiel oder auch in der Oper kann man unterschiedliche Positionen zeigen. Der eine sagt, es ist so und der andere widerspricht ihm. Und als Zuschauer kann man da sein und sagen, der hat recht, aber der hat auch recht. Nein, beide haben nicht recht. Das ist das eine, was ich dazu sagen wollte. Das zweite, was wir alle, was Sie vorhin gesagt haben, Traumata. Ich finde, die Traumata werden immer unterschätzt, die wir alle haben, weil wir sind alle Kinder und Enkelkinder des Krieges. Alle. Mhm. Ob jüdisch, nicht jüdisch, polnisch, deutsch, französisch, völlig egal. Diese Traumata sehen wir jetzt in den neuen Kriegen. Wenn sie nicht besprochen sind, sie müssen vielleicht gar nicht aufgearbeitet sein. Es reicht schon, wenn sie mal rausgeschrien wurden. Das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil damit werden wir alle zu tun haben. Wir haben jetzt noch mit dem zu tun, und also mit dem Zweiten Weltkriegstraumata haben wir alle. Und was wir hier mit den Geflüchteten haben, was die alle mitbringen, wirklich, davon erlebe ich viel. Und das Dritte, was ich sagen wollte, unbedingt was Positives. Ich glaube ganz sicher, dass der Widerstand immer möglich ist. Morgen wäre Hans Rosenthal 100 Jahre alt geworden. Überlebt hat er, weil drei mutige Frauen in einer Kleingartensiedlung, arme Frauen, ihn gerettet haben. Es ist immer möglich, weil wir uns gefragt haben, wären wir Heldinnen geworden? Wären wir in Widerstand gegangen? Keine Ahnung. Vielleicht wäre ich feige, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber deshalb erzählt man sich die Geschichten von drei Heldinnen, weil es nämlich die gibt. Und das ist etwas, was mich rührt. Das heißt, das sind die Themen, die mich für die Zukunft beschäftigen. Traumata, liefern wir uns neuen Traumata aus? Und wie werden wir alle Helden?
Und wenn Sie jetzt am Sonntag, den 6. April, diese Sendung hören und sich wundern und sagen, der 100. Geburtstag von Hans Rosenthal, der war doch schon, ja, wir haben dieses Gespräch am Dienstag, den 1. April aufgezeichnet und der 2. April ist der 100. Geburtstag von Hans Rosenthal. Das nur noch kurz nebenbei.
Ich finde das mit den Traumata ungeheuer wichtig und es hängt zusammen mit der Frage, die vorhin angesprochen worden ist, wie wir Deutschen über Krieg und Frieden reden und über dieses nie wieder nach 45. Mein Vater als Offizier der Wehrmacht aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft als Pazifist zurückkam und sagt hat, nie wieder. Heißt kein Krieg, keine Bewaffnung. Wir wollen eine friedliche Welt. Das ist eine ganz andere Tradition durch dieses Tätervolk als etwa in Polen, wo militärischer Kampf und Widerstand ein Sich-Wehren war, von vornherein Verteidigung war. Das heißt, dort ist auch militärische Verteidigung, hat einen ganz anderen Nimbus, sondern immer verbunden mit Befreiungskampf. Eine Nation denkt dann auch ganz anders in Bezug auf das Militärische als etwa wir in Deutschland. Und in diesen neuen Situationen es lernen zu müssen, auch viele aus meiner Tradition, die aus der Friedensbewegung kommen, dass man sagt, Leute, jetzt reicht es aber nicht, irgendein Modell oder der friedlichen Revolution auf die Gegenwart zu übertragen, sondern zu sehen, das, wofür wir vor 35 Jahren gekämpft haben und ja auch errungen haben, diese Freiheit und Demokratie, die muss verteidigt werden. Und wenn sie mit einem solchen Krieg unter Imperator wie von Russland heute versucht wird zu zerstören, muss man auch militärisch dem widerstehen. Ein ganz schwieriger Denkprozess, aber ich glaube ein notwendiger und deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber reden.
Das war das Forum im RBB24 Inforadio Erinnerungskultur in Europa, der 8. Mai als Tag der Befreiung in Zusammenarbeit mit und aus der Europäischen Akademie Berlin, die sitzt im Stadtteil Grunewald. Ich sage herzlichen Dank meinen Gästen, den Professorinnen Helene Kamerad aus Bordeaux und Claudia Weber aus Frankfurt-Oder, der Regisseurin, Schauspielerin und Buchautorin Adriana Alteras und dem langjährigen SPD-Politiker, früheren Außenminister Markus Meckel. Ich danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.